Liebe Zuhörer, Team der deutschen Redaktion wünscht Ihnen einen guten Empfang unserer deutschen Sendungen. Nachrichtenblock.
Mit Nastja Warne, guten Abend. Die Hauptthemen der Ausgabe. Lukaschenko unterzeichnet Direktive zur praktischen Umsetzung der strategischen Partnerschaft mit China. Transport belarussischer Güter auf externe Märkte wurde in Minsk erörtert. Nun zu diesen und anderen Nachrichten eingehender. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat die Direktive zur praktischen Umsetzung der wetterfesten und umfassenden strategischen Partnerschaft der Republik Belarus mit der Volksrepublik China unterzeichnet, wie der Pressedienst des Staatsoberhauptes mitteilte. Das Dokument ist eine aktualisierte Fassung der früheren Direktive über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen der Republik Belarus mit der Volksrepublik China. Es baut auf deren Grundsätzen auf und markiert die nächste Etappe mit möglichst anwendungsbezogenen Plänen und Aufgaben für den Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit in der laufenden 5-Jahres-Planperiode. Als Richtung für die bilateralen Beziehungen werden die Stärkung der politischen Zusammenarbeit, die Bewahrung des historischen Gedächtnisses, die Pflege von Werten wie Freundschaft und gegenseitige Unterstützung sowie die Beteiligung an der Umsetzung der chinesischen globalen Initiativen zugunsten von Belarus festgelegt. Zu den Prioritäten der Wirtschaftskooperation mit China zählen die Vertiefung der Industrie- und Technologiekooperation sowie der Ausbau von Handel, Investitionen und Innovation. Darüber hinaus sehen etwa 30 Bestimmungen der Direktive konkrete Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft, Energie, Verkehr und Logistik, Gesundheitswesen, Informations- und Kommunikationstechnologie, Holzverarbeitung, Petrochemie und Leichtindustrie, Tourismus, Bildung, Wissenschaft und Kultur vor. Ebenso enthalten sind der Ausbau des Flagship-Projekts Industriepark Great Storm sowie die Intensivierung der interregionalen Zusammenarbeit. Die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkova hat bei einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin Belarus für die Hilfe beim Austausch von Gefangenen zwischen Russland und der Ukraine gedankt. Das Wortprotokoll des Gesprächs wurde auf der Webseite von Kreml veröffentlicht. Die Menschenrechtsbeauftragte legte dem Präsidenten den Jahresbericht vor und zog zugleich Bilanz über ihre 10-jährige Tätigkeit in diesem Amt. Der Bericht widmet sich besonders dem Austausch gefangener russischer Soldaten, der humanitären Unterstützung von Kriegsgefangenen sowie der Rückführung vertriebener Zivilpersonen, darunter auch Kinder, in ihre Heimat. Doch ein besonderer Dank gilt unseren Brüdern und Schwestern in Belarus. Diese Austausche finden heute an der ukrainisch-belarussischen Grenze statt. Aber es wurde nicht nur ein Ort bereitgestellt. Es herrscht eine Atmosphäre, es gibt Bedingungen und manchmal auch ganz konkrete Handlungen, die uns helfen, sagte Tatjana Moskalkova.
Das Aktuellste aus Belarus.
Eine große Logistikberatung mit Spediteuren und Exporteuren fand unter der Leitung des Ministers für Verkehr und Kommunikation Alexej Lichnowitsch statt. Das teilte der Pressedienst des Verkehrsministeriums mit. Die inzwischen traditionell gewordenen Treffen der Staatsverwaltung mit Wirtschaftsvertretern, Frachteigentümern und Logistikunternehmen finden unter der Schirmherrschaft des Verkehrsministeriums unter Beteiligung der belarussischen Eisenbahn statt. Im Diskussionsformat erörtern die Teilnehmer des Treffens Problemfragen bei der Lieferung von Produkten belarussischer Hersteller auf externe Märkte und erarbeiten gemeinsame Lösungen, so der Pressedienst. Die Hauptthemen waren der Transport von Exportgütern aus Belarus über den russischen Hafen Brunkam, Erweiterung der Möglichkeiten für den Zugang zu asiatischen Märkten sowie Schaffung eines einheitlichen Spediteurregisters in Belarus gemäß dem vom Verkehrsministerium erarbeiteten Entwurf eines Präsidialdekrets zur Verbesserung der Transport- und Speditionstätigkeit. Zu den Prioritäten gehören Fragen im Zusammenhang mit einer flexiblen Tarifpolitik der belarussischen Bahn, Umstellung auf elektronischen Dokumentenaustausch beim Versand von Containerzügen nach China sowie Arbeit belarussischer Transportunternehmen in russischen Häfen. An der Veranstaltung nahmen mehr als 50 Vertreter von Ministerien, Konzernen, Gebietsexekutivkomitees, Exportunternehmen, Speditionsunternehmen, Transport- und Speditionsfirmen teil. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Treffens erteilte der Minister entsprechende Aufträge.
Sozialbereich.
Das Informationsprojekt Recht Wissen der Generalstaatsanwaltschaft von Belarus gemeinsam mit dem belarussischen Nationalen Jugendverband BSM wird über grundlegende Rechtsaspekte informieren. Das teilte der erste Sekretär des Zentralkomitees der BSM, Wladimir Pawlowski, mit. Das Hauptziel ist es, der breiten Öffentlichkeit einen Einblick von innen in die rechtlichen Aspekte zu geben, von denen, die das Gesetz schützen. Denn die Bedeutung des Wissens und Verständnisses von Rechten sowie der untrennbar mit ihnen verbundenen Pflichten geht weit über den individuellen Schutz hinaus. Sie formen einen verantwortungsbewussten Bürger, der nicht nur fordern, sondern auch gestalten und am Aufbau des Staates teilhaben kann. Das ist der Garant für einen starken Rechtsstaat, in dem sich jeder als Teil eines Ganzen fühlt und seinen Beitrag zum allgemeinen Wohlstand und zur Stabilität leistet, betonte Wladimir Pawlowski. Im Rahmen des Projektes wird eine Reihe von Radiosendungen unter dem Motto »Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, Wissen schützt« produziert. Sie werden jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat um 12.30 Uhr auf den Radiowellen ausgestrahlt. Die Sendungen widmen sich einzelnen Themen, wobei die Meinungen der in das Studio eingeladenen Experten ausschließlich auf Fakten, Archivdokumenten und Untersuchungsergebnissen basieren. Der Leiter der Abteilung für Medienarbeit der Generalstaatsanwaltschaft, Dmitri Brilov, erklärte, dass die Mitarbeiter die Kompetenzen eines Staatsanwalts zum Schutz der Rechte und berechtigten Interessen der Bürger erläutern und an konkreten Beispielen veranschaulichen werden. Auf den offiziellen Social-Media-Seiten von BRC werden Ankündigungen veröffentlicht, bei denen jeder Interessierte zu bestimmten Themen Fragen stellen kann. Antworten auf diese Fragen werden in den Sendungen gegeben. Die Informationsmaterialien werden auch auf Informationstafeln der territorialen BRSM-Komitees ausgehängt und bei der Arbeit der Jugendinformationsgruppen genutzt.
Das Aktuellste aus Belarus.
Der in Belarus festgenommene Agent litauischer Geheimdienste sammelte Informationen in den Bereichen Sicherheit, Militär sowie Gesellschaft und Politik. Das erklärte der stellvertretende Leiter der Untersuchungsabteilung des Staatssicherheitskomitees KGB, Alexander Tarasevich, im Fernsehsender ONT. Wie Alexander Tarasevich ausführte, sei im Laufe der operativen Arbeit die rechtswidrige Tätigkeit des litauischen Staatsbürgers Miroslav Drukis, geboren 1990, zweifelsfrei festgestellt und dokumentiert worden. Er sammelte verschiedene Informationen in den Bereichen Sicherheit, Militär sowie Gesellschaft und Politik und beteiligte sich zudem an verdeckten Operationen zur Aufrechterhaltung der Agentenverbindung zwischen Vertretern ausländischer Geheimdienste und ihren Agenten, erklärte der stellvertretende Leiter der Untersuchungsabteilung des KGB. Nach seinen Worten gab der litauische Geheimdienst seinen Agenten Aufträge, versorgte sie mit Mitteln der Geheimdiensttätigkeit und zahlte ihnen auch finanzielle Vergütungen.
Kurz zum Sportgeschehen.
Die globale Boxorganisation World Boxing hat alle Beschränkungen gegenüber belarussischen Sportlern aufgehoben. Das teilte der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, NOC, mit. Die Entscheidung von World Boxing entspreche den Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees, IOK, vom 7. Mai 2026. Wie der Generalsekretär von World Boxing betonte, hat der Exekutivrat des Weltboxverbandes einstimmig beschlossen, die Anforderungen zur Teilnahme von Russen als neutraler Sportler aufzuheben. Somit können die Vertreter des belarussischen Boxverbandes bei künftigen Veranstaltungen von World Boxing mit nationaler Symbolik antreten. Bereits am 12. Mai hatte der Internationale Verband für moderne Fünfkampf die vollständige Wiederherstellung der Rechte für Athleten aus Belarus bekannt gegeben. Die Ausgabe ist aufgrund eigener Materialien des belarussischen Radios, der Informationen der Nachrichtenagentur Belta und anderer Quellen vorbereitet. Nais Ivana, Minsk.
Das Aktuellste aus Belarus.
Frühling auf Radio Belarus.
...2026 ist in unserem Land das Jahr der belarussischen Frau. Sie hält das Steuer fest in der Hand und kann zärtlich umarmen. Sie betreibt einen erfolgreichen Blog und kennt das Geheimnis perfekter Kartoffelpuffer. Sie baut sich eine Karriere auf und bewahrt die Wärme des Familienherdes. In ihren Händen verschmelzen Tradition und Innovation. Geschichte wird geschrieben. Von der Stickerei bis zur Weltraumtechnologie. In ihr steckt die unerschütterliche Kraft von Anastasia Slutskaya, die Weisheit von Rogneda und die Demut von Euphrosyne von Polotsk. In ihr steckt die allumfassende Liebe und Zärtlichkeit einer Mutter, die stille Hingabe einer Ehefrau, die völlige Hingabe an das Werk ihres Lebens. Ihre Stärke liegt in ihrer Flexibilität, ihre Kraft in ihrer Liebe und Güte. Ihre Mission ist es, zu schaffen und zu bewahren. Sie ist verantwortlich für das Wohlbefinden zu Hause, die Ergebnisse bei der Arbeit und die Zukunft des Landes. Das ist die belarussische Frau.
Musikpause.
Васильковых полей, в улыбке тепло золотистых лучей, сквозь бури и годы, сквозь ветер и зной, проносят они первозданный покой. Белорусские женщины, нежность и сила, в них верность святая. Как орнамент на чистом холсте, верны своей доле, своей красоте, умеют и в поле, и в звездный полет, их сердце молитвой и верой живет, руками касаясь колосьев и книг. Невесты и жены, светлой надеждой они окрылены. В каждом их шаге родная земля, мирные пущи и наши поля. Собой белорусские женщины, лен и роса.
любить и прощать. Синие очи, живая душа. Как же ты, женщина, здесь хороша. Белорусские женщины, нежность и сила, в них верность святая, что жизнь подарила.
www.radiobelarus.vy.
Синенький скромный платочек падал опущенный с плеч. Ты говорила, что не забудешь милых и радостных встреч. Ты говорила, что не забудешь милых и радостных встреч. Порой начинал мы расставались с тобой. Нет прежних ночек, где ты, платочек милый, желанный, родной. Нет прежних ночек, где ты, платочек милый, желанный, родной. Кончилась зимняя стужа, даль голубая ясна. Солнцем согрета, верится в лето, солнцем и лаской весна. Солнцем согрета, верится в лето, солнцем и лаской весна. И вновь весной под тенистой знакомой сосной мелькнет, как цветочек, синий платочек милый, желанный, родной. Мелькнет, как цветочек, синий платочек милый, желанный, родной. Помню день нашей разлуки, ты принесла мне к реке с лаской прощальной горсть незабудок в шелковом синем платке. С лаской прощальной горсть незабудок в шелковом синем платке. И мне не раз снились в предутренний час кудри в платочке и два цветочка ласковых девичьих глаз. Кудри в платочке и два цветочка ласковых девичьих глаз. Снились предутренний час кудри в платочке и два цветочка ласковых девичьих глаз. Кудри в платочке и два цветочка ласковых девичьих глаз.
Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Italien, Mexiko, Norwegen, Österreich, Polen, Russland, Schweden, die Schweiz, Spanien, die USA. Aus all diesen Ländern trifft in unserer mehrsprachigen Redaktion die Post von Ihnen ein, liebe Freunde von Radio Belarus. Zweimal wöchentlich bringt die Sendung Hörerclub die Kommunikation mit dem Hörerkreis ins Rampenlicht. Frisch eingetroffene Post, Einträge aus dem Gästebuch, Telefoninterviews mit den Hörern, Spannendes aus dem Alltag von Radio Belarus, Beantwortung gestellter Fragen und Grüße an die Stammhörer des Senders. Der Hörerclub mit Herz für unsere treuen Freunde.
Ich grüße Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Welle. In der Sendung Hörerclub geht's über die Post von Ihnen oder antworte ich ausführlich auf Ihre vorigen Fragen. Ich möchte Sie auch dazu anregen, dieser Sendung Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Ist eine großartige Möglichkeit, mit Ihnen zu kommunizieren. Wir freuen uns sehr über Ihre Kommentare zu unseren Programmen, Ihre Wünsche für unser Radio und auch über Ihre Geschichten. Jeder Brief von Ihnen wird beantwortet. Liebe Freunde, ich habe einen Vorschlag für Sie. Erzählen Sie uns, was Ihre kleine alltägliche Freude ist, auf die Sie sich fast immer verlassen können. Welcher Gegenstand in Ihrer Wohnung hat für Sie eine besondere Geschichte, die auf den ersten Blick nicht sichtbar ist? Übrigens, was Ihre Briefe angeht, ich habe bereits einen interessanten Brief von unserem Hörer aus Indien, Bitan Chandra Sanyal, bekommen. Freunde, dank Ihrer Sendungen habe ich viel über Belarus gelernt. Die belarussische Literatur und Kultur stellen eine einzigartige Mischung aus slawischen Traditionen, orthodoxem Christentum und ländlicher Folklore dar. Elemente, die sich im Laufe Jahrhunderte langer politischer Umwälzungen entwickelt haben. Die einzigartige Identität des Landes, deren Wurzeln bis ins 11. Jahrhundert zurückreichen, spiegelt sich sowohl in seiner Literatur als auch in verschiedenen kulturellen Ausdrucksformen wie Volkstanz, Volkstheater und Architektur wider. Literarische Persönlichkeiten wie Jan Tschot, Vincent Dunin Marcinkiewicz, Janka Kupala und Jakub Kolles legten den Grundstein für die belarussische Sprache und Literatur. Obwohl die Literatur in Belarus im 11. Jahrhundert durch religiöse Schriften entstand, begann die Entwicklung der modernen belarussischen Literatur erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, angeführt von Jan Tschot und Vincent Dunin Marcinkiewicz. Um die Wende zum 20. Jahrhundert erlebte die Literatur durch die Beiträge von Schriftstellern wie Janka Kupala, Jakub Kolas und Maxim Bogdanowitsch eine Blütezeit. Die Romane von Wassil Bykow und Wladimir Karatkewitsch führten die belarussische Literatur zu neuen Höhen. Die moderne belarussische Literatur spiegelt die politischen und sozialen Veränderungen des Landes wider. Die modernen Autoren bemühen sich weiterhin, das kulturelle Erbe des Landes zu bewahren. Die Belarussen besitzen eine tiefe Leidenschaft für Volkstänze, Musik und Kunsthandwerk. Ihre traditionelle Kultur spiegelt deutlich den Geist des Volkstheaters und des ländlichen Lebens wider. Renommierte Künstler wie Marc Chagall haben der belarussischen Malerei weltweit Anerkennung verschafft. Die Architekturliste des Landes weisen deutliche slawische und byzantinische Einflüsse auf. Der slawische Basar in Witebsk ist ein gefeiertes internationales Kunst- und Musikfestival. Das Land verfügt über zahlreiche Museen, Theater, Bibliotheken, die alle eine wichtige Rolle bei der Bewahrung seiner kulturellen Identität spielen. In der belarussischen Kultur wird besonderer Wert auf Moral, Menschlichkeit und den Respekt vor den Vorfahren gelegt. Das beste Medium, um Einblick in Belarus zu gewinnen, ist jedoch Radio Belarus. Radio Belarus nimmt einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen ein. In der Hoffnung, eine enge Verbindung zu Radio Belarus aufzubauen, beende ich meine Botschaft für heute mit den besten Wünschen. Bidan Chandra Sanyal, Indien.
Da hat uns der Briefträger was mitgebracht. Frische Post der Woche.
Sehr geehrter Bidan Chandra Sanyal, lieber Freund aus Indien, mit großer Freude und tiefer Dankbarkeit haben wir Ihren ausführlichen Brief empfangen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und so detailliert Ihre Gedanken über Belarus, seine Literatur und seine Kultur mitzuteilen, hat uns im gesamten Redaktionsteam sehr bewegt. ist ein wunderbares Gefühl zu wissen, dass unsere Sendungen nicht nur gehört werden, sondern dass sie in einem so fern und zugleich so kulturell reichen Land wie Indien echte Verbundenheit wecken. Sie sprechen in Ihrem Brief von einer einzigartigen Mischung aus slawischen Traditionen, orthodoxem Christentum und ländlicher Folklore. Ich muss Ihnen sagen, dass Sie mit diesen Worten den Kern der belarussischen Seele überraschend genau getroffen haben. Oft braucht es die Perspektive eines aufmerksamen Freundes von außen, um das eigene in seiner ganzen Besonderheit zu erkennen. Dass jemand in Indien unsere Kultur so tiefgründig beschreibt, erfüllt uns mit Stolz und zugleich mit Demut. Sie haben völlig recht. Die Identität unseres Landes reicht weit zurück, bis in die Zeit des Großfürstentums Litauen, in dem die altbelarussische Sprache eine der Amtssprache war. Doch diese Identität war nie eine einfache. Über Jahrhunderte hinweg war das Land, das heute Belarus heißt, Schauplatz von Kriegen, Grenzverschiebungen und politischen Umwälzungen. Unsere Kultur, die Sie so treffend charakterisieren, ist das Produkt eines ständigen Ringens um Bewahrung und Selbstbehauptung. Sie ist leise, aber beharrlich. Sie ist tief in der Erde verwurzelt, in den Wäldern, den Flüssen und den Dörfern, die bis heute das Rückgrat unseres Landes bilden. Besonders gefreut hat mich Ihre differenzierte Betrachtung der belarussischen Literatur, dass Sie Namen wie Jan Tschitschut, Vincent Dunin Marcinkiewicz, Janka Kupala, Jakub Kolas nennen, zeugt von einer echten Auseinandersetzung mit unserem kulturellen Erbe. Dass Sie sich für unsere Literatur und unsere künstlerischen Ausdrucksformen interessieren, berührt uns ja. Denn, wie Sie selbst schreiben, die Literatur war über lange Zeiträume hinweg der Ort, an dem die belarussische Seele ungebrochen weitergeschrieben wurde. Erlauben Sie mir, auf einige der von Ihnen genannten Persönlichkeiten etwas näher einzugehen, denn sie sind auch für uns hier keine fernhistorischen Gestalten, sondern lebendige Begleiter. Janka Kupala und Jakub Kolas, die Sie zu Recht als Begründer der modernen belarussischen Literatur nennen, sind für uns mehr als nur Schriftsteller. Sie sind die Stimmen unserer nationalen Wiedergeburt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Kupalas Gedicht »Ein Mann« oder Kolas epische »Novaya Zemlya«, »Neue Erde«, das sind Werke, die jedes belarussische Kind in der Schule liest. Sie haben der belarussischen Sprache eine literarische Würde verliehen, die bis heute nachwirkt. Wenn Sie Ihre Werke lesen, hören Sie den Wind über den Rugenfeldern, das Knarren eines Bauernwagens, und dann nennen Sie Maxim Bogdanowitsch, ein Name, der uns besonders am Herzen liegt. Er starb jung, mit nur 25 Jahren, doch sein Gedichtzyklus »Der Kranz« gehört zum Kostbarsten, was unsere Literatur hervorgebracht hat. Bogdanowitsch hat wie kaum ein anderer die Zartheit und gleichzeitig die Kraft der belarussischen Sprache entfaltet. Sie erwähnen auch die Nachkriegsliteratur, Wassil Bykow und Wladimir Grotkiewicz, das waren die Schriftsteller, die den Krieg, der unser Land so grausam verwüstete, aus der Perspektive des einfachen Menschen erzählten. Bykows Erzählungen über den Kampf des Individuums gegen eine übermächtige Maschinerie, das ist nicht nur Kriegsliteratur, ist eine tiefe Meditation über Moral, Verantwortung und Menschlichkeit. Grotkiewicz hingegen, den wir liebevoll unseren Romantiker nennen, hat in seinem Roman »Das wilde Jagd des Königs Stach« die geheimnisvolle, fast mystische Seite der belarussischen Geschichte und Landschaft eingefangen. Ihre Feststellung, dass die moderne belarussische Literatur weiterhin versucht, das kulturelle Erbe zu bewahren, teile ich vollkommen. Unsere Autoren stehen heute vor neuen Herausforderungen, doch sie schreiben weiter in einer Sprache, die durch Jahrhunderte von Fremdherrschaft hindurch bewahrt wurde. Was Sie über die belarussische Kultur schreiben, hat uns besonders gefreut. Sie sprechen von der Leidenschaft für Volkstänze, Musik und Kunsthandwerk. Vielleicht ist es für Menschen außerhalb Osteuropas nicht immer leicht, die Bedeutung dieser Dinge zu verstehen. In Belarus ist die Dorfkultur kein romantisches Relikt, sie ist lebendig. Noch heute gibt's in fast jeder Region eigene Gesangstraditionen, eigene Webtechniken und eigene Tänze. Wenn Sie einmal Gelegenheit haben sollten, Belarus zu besuchen, würde ich Ihnen empfehlen, nicht nur die großen Städte zu sehen, sondern in ein Dorf im Polesiergebiet zu fahren. Dort spürt man eine Ursprünglichkeit, die Sie in Ihrer Beschreibung so schön eingefangen haben. Ich würde mich freuen, wenn unsere Freundschaft über diesen Brief hinausgeht. Wenn Sie konkrete Fragen zu einzelnen Autoren oder kulturellen Traditionen haben, oder wenn Sie wünschen, dass wir in einer unserer nächsten Sendungen auf bestimmte Aspekte der belarussischen Kultur näher eingehen, teilen Sie es uns bitte mit. Bis dahin sende ich Ihnen, lieber Herr Bidan Chandra Sanyal, die herzlichsten Grüße aus Minsk.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Freunde, ich hoffe, dass die heutige Sendung interessant war. Wir warten auf Ihre Briefe per Post oder E-Mail und freuen uns auch auf Ihre Küsselkarten. Hier ist unsere Adresse, unter der wir gerne Ihre Briefe per Post erhalten. Radio Belarus 220029, Krasne für Minsk, Republik Belarus. Mit den besten Wünschen und herzlichen Grüßen, Ihre Nastja Warner, Moderatorin des Hörerclubs.
Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Italien, Mexiko, Norwegen, Österreich, Polen, Russland, Schweden, die Schweiz, Spanien, die USA. Aus all diesen Ländern trifft in unserer mehrsprachigen Redaktion die Post von Ihnen ein, liebe Freunde von Radio Belarus. Zweimal wöchentlich bringt die Sendung Hörerclub die Kommunikation mit dem Hörerkreis ins Rampenlicht. Frisch eingetroffene Post, Einträge aus dem Gästebuch, Telefoninterviews mit den Hörern, Spannendes aus dem Alltag von Radio Belarus, Beantwortung gestellter Fragen und Grüße an die Stammhörer des Senders. Der Hörerclub mit Herz für unsere treuen Freunde.
Musikbox.
Тебя забросила, заманила жизнь тревожная. Но однажды ранней осенью вдруг случится невозможное. Понад пущами рассветными, над креницами холодными, малой птахой неприметною летишь туда, где ждет тебя. И светлая,
и грустная,
и бучая,
пылинная,
родная белорусская земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Что и есть в мире вечное, неподвластное бегу дней. Ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей.
Там, где речка безымянная вьется лентой серебристою, окунусь в росу медвяную, вересковую, душистую.
И проснется нежность давняя, вспыхнет в сердце тихим пламенем.
Здравствуй, я скажу желанная, знаю, ты давно ждала меня. Льняная,
полотняная,
оленья,
журавлиная, родная белорусская земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Если что и есть подвластное бегу дней, ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Что?
Слуцка Weberinnen. Vom heimatlichen Feld gerissen, vom Elternhaus, dem trauten Lieben, um ihrer Schönheit wählen müssen, dem Herrn sie goldene Gürtel wieben. Wenn sie den Mädchentraum vergessen, vom langen Stunden oft genarrt, dann weben sie mit bunten Tressen den breiten Stoff nach Perserart. Doch lachen hinter grauen Scheiben die Fluren und der Himmel glüht. Sehnsüchtige Gedanken treiben dorthin, wo neu der Frühling blüht. Der Roggen samt in ferner Helle, Kornblumen schimmern lieblich auf. Wie Silber blinkt des Flusses Bälle, durch Hügel nimmt er seinen Lauf, wo dunkel sich der Wald erhebt. So träumen sie von ihrem Land, und statt des Persermusters webt Kornblumen heimatlich die Hand. Maxim Bardanowitsch, übersetzt von Uwe Gruning.
Дороги в Беларусь мою ведут, там, где звезды серебро в озера льют. Над Полесьем разгорается заря, с добрым утром, моя дивная земля. Расцветают сады весенние и ласкает слух птичье пение, аист в небе над домом кружится, и луч солнца сверкает в лужицах. Приведут дом дороги дальние, капнут слезы в ладони мамины. Под туманом, одеялом спит земля. Беларусь, родная родина моя, горсть земли носил с собою на груди. Мне любовь твоя давала сил в пути. Расцветают сады весенние и ласкает слух птичье пение, айс в небе над домом кружится, и луч солнца сверкает в лужицах. Приведут дом дороги дальние, капнут слезы в ладони мамины. Расцветают сады весенние и ласкает слух птичье пение, айс в небе над домом кружится, и луч солнца сверкает в лужицах. Приведут дом дороги дальние, капнут слезы ладони мамины, капнут слезы ладони мамины.
Herausragende Menschen von Belarus. Das Projekt des Internationalen Radios Belarus über die Menschen, die in verschiedenen Bereichen Erfolg haben. Wissenschaft, Kunst und Sport. Erfahren Sie mehr über die herausragenden Belarussen, die unser Land mit ihren Leistungen stolz gemacht haben.
Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Freunde. Hier ist das Projekt Herausragende Menschen von Belarus. Im Studio ist Nessie Werner. Unsere Veteranen tragen mit ihrem Beispiel dazu bei, die Liebe zum Vaterland zu fördern. In Belarus gibt's nur noch 800 von ihnen. Wir sagen ihnen Danke, aber auch sie haben uns etwas zu erzählen, damit wir wissen und uns daran erinnern, was für eine Hülle auf Erden herrschte und zu welchem Preis die Welt davor bewahrt wurde. Der Veteran des großen Vaterländischen Krieges, Wladimir Borodin, erzählte unserem Korrespondenten von seinen Erinnerungen. Herr Borodin, im August 1942 wurden Sie zur Roten Armee einberufen. Teilen Sie Ihre Erinnerungen an diesen schrecklichen Tag, an dem der Krieg begonnen hat. Was haben Sie am Tag Ihrer Einberufung empfunden? Die Sache ist die, dass mich der Krieg in Šiauliai erwischte. Das liegt in Litauen. Mein Vater diente ebenfalls in Kaunas in einem Artillerieregiment. Zwei Monate vor Kriegsbeginn wurde er nach Šiauliai versetzt, wo er an der Aufstellung der 9. Panzerabwehrbrigade der Reserve des Oberkommandos beteiligt war, einer sehr großen Brigade, 144 Geschütze verschiedener Kaliber. Und einen Tag vor Kriegsbeginn rief er uns in Kaunas an und sagte, »Kommt her, schaut euch die Wohnung an, ihr werdet umziehen.« Nun, wir kamen etwa am 21. Juni an. Wir übernachteten in diesem Hotel und am 22. Juli 1941 schickte mich mein Vater los, um Bier zu holen. So mussten sie mit meiner Mutter reden. Er kannte ja die ganze Situation. Als ich hinausging, ging ich 20 bis 30 Schritte und sah Flugzeuge über der Stadt fliegen. Nun, ich wusste, dass dort Manöver stattfanden und so weiter. Ich dachte, alles sei in Ordnung. Plötzlich stößte eines der Flugzeuge ab und warf Bomben ab. Es gab Explosionen, da kam ein Bürger vorbei und ich fragte ihn, was da los? Wo bombardiert er denn? Er sagte, das ist die Post. Da wurde mir klar, dass es sich nicht mehr um Manöver handelte. Also rannte ich zurück. Mein Vater war schon weg. Dann schickten sie einen Lastwagen. Der Kommandant der Brigade war gerade mit seiner Familie angekommen und seine Sachen lagen dort auf dem Lastwagen. Alle, die dort angekommen waren, arme Schlucker wie wir, setzten sich ebenfalls dorthin. Wir haben nur eine Decke und sonst nichts. Mehr hatten wir nicht an. Und wir fuhren in Richtung Winsk. Auf dem Weg hatten wir Gott sei Dank Glück. Vor uns fuhr ein Bus und die Faschisten haben dieses Bus buchstäblich zerschossen. Wir sind aber schon gut durchgekommen und haben es bis nach Winsk geschafft. Dort wurden am Bahnhof Züge zusammengestellt und wieder hatten wir Glück. Vor uns fuhr ein Zug mit Wertgegenständen, das waren Sachen aus Banken, also Geld und so weiter, und als die Deutschen sich an diesen Zug heranwagten, standen darauf Maschinengewehre. Nun, sie haben auf die Deutschen geschossen und die sind in alle Richtungen auseinander gestorben, wo die Bomben eingeschlagen sind und sind weggeflogen. Dieser Zug ist durchgekommen. Nun, während die Deutschen dort geladen haben, ist unser Zug durchgekommen. Nun, wir sind in Orsha angekommen und meine Mutter sagte, fahren wir nach Minsk. In Minsk war ihre Schwester mit meinem Cousin. Wir gingen zum Kommandanten, der sagte, mein Gott, wohin? Minsk, sagte er, wird mit voller Kraft bombardiert. Außerdem sagte er, waren dort keine Züge mehr. Also stellte er uns Dokumente aus und setzte uns in einen anderen Zug. Mit diesem Zug fuhren wir südlich von Moskau, ohne in Moskau selbst anzuhalten. So gelangten wir nach Stalingrad. In Stalingrad fand meine Mutter Bekannte aus ihrer Jugendzeit, aus der Komsomolzeit. Und am nächsten Tag meldeten sie mich in einer Fabrikschule an. Herr Borodin, nach Ihrem Abschluss an der Artillerieschule im Jahr 1943 haben Sie an der Befreiung der Sowjetunion und der europäischen Länder teilgenommen, an den Kämpfen um Odessa, Warschau, Posen und an der Operation zur Einnahme Berlins teilgenommen. Welche Momente aus den Kämpfen sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Wie
man so sagt, bin ich vom Regen in die Traufe gekommen. Ich selbst bin in die Operation Nikopolsko-Kreworukska geraten. Sie dauerte 5 Monate, von Oktober 1943 bis Februar 1944. Es war sehr schwer. Stellen Sie sich vor, manchmal legte die Infanterie pro Tag nur 1 bis 2 Kilometer zurück, nicht mehr. Und wir hatten es auch schwer. Mal Regen, mal Frost. Es war einfach schrecklich. Und der Boden in der Ukraine ist sehr schwer. Schwarzerde. Nach wenigen Schritten hatte man schon Klumpen von Schlamm an den Füßen, die man abkratzen musste, sonst konnte man nicht mehr weitergehen. Und dort gab's sehr viele deutsche Vorstellen. Sie hielten mit aller Kraft an diesem Ort fest. Und warum? Weil es dort Manganerz gab, das in der Luftfahrtindustrie verwendet wurde. Zweifellos wollten sie diesen Ort nicht aufgeben. Und dort gab's große Verkehrsknotenpunkte genau an diesen Stellen. Es kam sogar so weit, dass an einer Stelle 10 schwere deutsche Panzer versuchten, sich gegenseitig aus dem Schlamm zu ziehen. Und sie kletterten buchstäblich auf den Turm, stürzten sich in den Schlamm und ließen sie unversehrt zurück, als unsere Truppen verrückten. Und nachdem sie diesen Abschnitt eingenommen hatten, gab's dort eine Art Bahnhof. Die Sache ist die, dass dieser Bahnhof, als er befreit wurde, zwar nur eine kleine Stadt zu sein schien, aber ein Knotenpunkt war. Sogar Moskau feierte seine Einnahme mit einem Salut. Als dieser Brückenkopf vollständig liquidiert war, begann die Befreiung der rechten Ukraine. Wir überquerten den Dnieper und marschierten nach dem Dnieper in Richtung Odessa. Als wir also an diese Stadt herankamen, um sie von den Deutschen zu befreien und dort eintraten, weinten buchstäblich alle. Was los? Es stellte sich heraus, dass die Faschisten beim Rückzug versucht hatten, Menschen mitzunehmen. Die Menschen versteckten sich jedoch und gingen in die Stollen. Als sie sich in eine Richtung drängten, schoss jemand von dort aus. So ließen sie fallen und in der zweiten Richtung holten sie alle heraus, gruben einen Graben und erschossen alle, begruben sie und fuhren mit einem Panzer über diesen Graben. Nun, das war ein schreckliches Bild.
Herausragende Menschen von Belarus sind unser Vorbild und Stolz.
Herr Borodin, sagen Sie bitte, welche Erinnerungen haben Sie an den Tag des Sturms auf Berlin und den Tag des großen Sieges? Sache ist die, dass wir seit Anfang Februar eine Zeit lang auf dem Oder-Stützpunkt standen. Stellen Sie sich vor, alles war rückständig, es gab nur eine Eisenbahnlinie bis Posen. Munition, Lebensmittel, alles musste nachgefüllt werden, alles wurde verbraucht, während wir in Richtung Berlin marschierten. Auf diesem Brückenkopf musste ich also die Rolle einer mobilen Batterie aus deutschen Geschützen übernehmen. So nahm ich irgendwo eine Vorstellung ein. Es gab viele deutsche Granaten. Ich schoss irgendwo auf die deutschen Hinterlinien und dann, als ich die Panoramen bekam, begannen wir gezielt zu schießen. Die Faschisten begannen, unsere Batterie zu verfolgen und ich verlor leider 7 Männer. Einer wurde tödlich verwunden und die anderen, das waren Telefonisten und Funker, wurden durch einen Granateneinschlag in die Ecke des Unterstands verletzt. Ihnen lief Blut aus den Ohren. Die Fahrer wurde ebenfalls verwundet und ich wurde auch verletzt. Schon in der Nacht rief man mich zum Stab des Regiments und dort waren die hohen Herren. Ich sah, dass es schon ein General war. Sie fragten mich, ob ich meine Aufgabe erhalten hätte und ich sagte, dass mir niemand eine Aufgabe gestellt hätte. Also, Sie werden an der 3. Artillerievorbereitung für diese Stadt teilnehmen. Das ist ein Stützpunkt der Deutschen. Ich sage, ich habe 4 Granaten nur. Er dreht sich um und sagt zu jemandem, dass die Granaten bis zum Morgen bereit sein müssen. Und am 16. April begann der Angriff auf Berlin. Nun, ich werde hier nicht erzählen, wie sie dort Suchscheinwerfer einsetzten, wer dort Rauchvorhänge einsetzte. Es war alles Mögliche. Die Sache ist die, dass es sehr schwer war, voranzukommen. Die Deutschen hatten dort mehrere Strecken sehr stark befestigt. All das musste bis nach Berlin überwunden werden. In der Stadt gab's schwere Kämpfe, sehr schwer. Die Häuser wurden nur mit Genehmigung des Militärministeriums gebaut. Wie dies Haus stehen sollte, damit es im Falle eines Falles als Vorsteller dienen konnte. Wenn man zum Beispiel an einer Kreuzung in einen Keller ging, konnte man an einer anderen Kreuzung wieder herauskommen, buchstäblich durch den Keller. Und dort gab's auch Abzweigungen, so dass es vorkam, dass wir gerade einen bestimmten Abschnitt eingenommen hatten und die Deutschen schon wieder von hinten durchgesickert waren. Und dann gab's dort natürlich auch die U-Bahn und so weiter. So gelangten wir zur Hauptverkehrsader, die zum Brandenburger Tor führte. Hinter dem Tor befand sich bereits der Reichstag. Nun, wir nahmen die letzte Vorstellung im Zoo ein und gaben von dort aus gegen 2 Uhr nachmittags den letzten Salve ab. Ich weiß nicht wo, dort war eine geschlossene Vorstellung. Damit endeten meine Kämpfe in Berlin. Wir warteten dort, blieben ein paar Tage und wurden dann zu unserem ständigen Standort versetzt. Das war bereits die Stadt Altenburg, die alte Stadt Altenburg. Dort war ich bis 1948 und dann kam ich nach meinem Wechsel in die Ukraine.
48 года, а потом по замене приехал на Украину.
Herr Borodin, vielen Dank auch Ihnen. Hoffentlich wird dies, wie man so schön sagt, unserer zukünftigen Generation zugutekommen, damit sie sich um unser Land und unser friedliches Leben kümmern, damit sie alles tun, um die guten Taten fortzusetzen, die derzeit in unserem Land vollbracht werden.
Herausragende Menschen von Belarus sind unser Vorbild und Stolz.
Freunde, heute haben wir über die Heldentat gesprochen, die man nicht vergessen darf. Nun, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Ich heiße Nastja Werner. Abonnieren Sie unsere Instagram-Seite, den Facebook-Account Radio Belarus und den YouTube-Kanal. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie mit uns.
Herausragende Menschen von Belarus. Das Projekt des Internationalen Radios Belarus über die Menschen, die in verschiedenen Bereichen Erfolg haben. Wissenschaft, Kunst und Sport. Erfahren Sie mehr über die herausragenden Belarussen, die unser Land mit ihren Leistungen stolz gemacht haben.
Musikbox.
Времен тех дальних летят и подают нам голоса, не потому и так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной станет. Я полечу такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.
кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Sind auf den Wellen von Radio Belarus.
Мое с медом да каской, с маминой лаской, это мой дом. И он покличе мяне, прилечу на крыле, песню спею по весне, в сельковое небо. Журавлиная, васильковые дали за небо край, васильковая каска, кветки любимые, васильки, васильки, родный край, где каханье знайшла песню и долю. Счастье и волю, это мой дом, где от веку моей Бога замова, родное слово. Это мой дом, и он покличе мяне, прилечу на крыле. Васильковые дали за небо край, васильковая каска, кветки любимые, васильки, васильки. Васильки, Васильки.